Zu dem Thema unseres Bruders lese ich aus Epheser 1 den ersten Teil des dritten Verses. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Soweit das Wort. Wir wollen, soweit wir können, uns zum Gebet bitte erheben.
Herzlichen Dank. Es ist doch schön, so einen Sonntag mit dem Dank und dem Lob Gottes zu beginnen. Ich denke, das kommt uns auch zu, wenn wir gestern hier in Berlin den Christopher Street Day hatten unter dem Motto Danke für nix, dann denke ich, ist das bei uns ganz anders. Wir haben ganz, ganz viel Grund, unserem Gott zu danken und ihn zu loben. Und das wollen wir tun, denn sonst macht es ja keiner. Also von daher ist das etwas, was wirklich ein ganz gutes Ding ist, unseren Herrn loben. Es hat mal jemand gesagt, nur was wir im Gebet sind, das sind wir wirklich. Ich finde den Satz sehr gut und ich sage ihn nochmal. Nur was wir im Gebet sind, das sind wir wirklich. Im persönlichen Gebet stehen wir ganz allein vor Gott. Da fällt alles andere weg, da fallen auch alle Fremdmotivationen unseres Lebens weg. Selbst wenn wir mit anderen zusammen zu Gott beten, dann besteht immer noch so klammheimlich die Gefahr, dass man versucht, so ein paar tolle Formulierungen für anderen zu finden und zu zeigen, wie gut man das alles weiß und ausdrücken kann. Also selbst in der Gebetsgemeinschaft lauert immer noch falsche Motivation, Profilierungssucht, Darstellungssucht, Ehrsucht vor Menschen, ich weiß nicht was alles. Dieses Konglomerat von Motivation, was uns als Menschen oft bestimmt, obwohl es uns nicht bestimmen sollte. Und hier im ganz persönlichen Gebet zu Gott, da fällt all das weg. Und deshalb ist dieser Satz wahr. Nur was wir im Gebet, im persönlichen Gebet vor und mit unserem Gott sind, das sind wir wirklich. Hier zeigt sich, was für eine Beziehung zu Gott wir wirklich haben. Denk an deinen ganz persönlichen Umgang mit Gott in deinem Gebetsleben. Und dann siehst du, was für eine Beziehung zu Gott du wirklich hast. Vielleicht betest du ja auch gar nicht. Kann auch sein. Dann möchtest du heute Morgen diese Einladung hören, dass Gott ein Gott ist, dem es um Beziehung geht, um Beziehung mit dir geht. Um einen Gott, von dem die Bibel sagt, wir dürfen zu seinem Thron hinzutreten mit Freimütigkeit. Denn für uns heute darf es ein Thron der Gnade sein. Dieser Thron des Weltenrichters, dieser Thron des Weltenregenten darf für uns heute der Thron der Gnade sein, wo wir als seine Kinder mit Freimütigkeit jederzeit hinzutreten dürfen. Halten wir das fest. Gott geht es zuallererst immer um Beziehung. Er möchte nicht unsere Werke, dass wir so ein bisschen Geld abliefern und ein paar Pflichtübungen abliefern und ein paar fromme Rituale abliefern. Das ist Gott gar nicht wichtig. Gott möchte Beziehung, Beziehung zu uns. Alles andere im Glauben wächst aus dieser Beziehung heraus. Es soll heute deshalb wieder um die Frage gehen, was für eine Beziehung hast du zu Gott? Was für ein Bild hast du von Gott? Was bedeutet Gott für dich? Aber auch umgekehrt, in was für einer Beziehung steht Gott zu dir? Was bedeutest du für Gott? Oder in einem Satz zusammengefasst, was ist Gott für dich? Und was will Gott alles für dich sein? Im ersten Teil unseres Themas haben wir gesehen, Gott ist zunächst einmal unser Schöpfer. Der Schöpfer des Universums und unser ganz persönlicher Schöpfer. Und als unser Schöpfer wird Gott einmal auch unser Richter sein. In diese erste Beziehungsebene zu Gott als unserem Schöpfer und unserem Richter, da werden wir einfach hineingeboren. In dieser Beziehung zu Gott stehen wir also völlig unabhängig davon, ob wir das wollen oder nicht. Die Freiheit des Menschen besteht darin, wie er Gott auf diesen beiden Ebenen begegnet, in Ignoranz und Rebellion oder in Dankbarkeit und verantwortlichem Leben. Doch Gott will viel mehr für uns sein als nur unser Schöpfer und unser Richter. Er will auch unser Retter und Erlöser sein. Deshalb offenbart Gott sich uns in seinem Sohn Jesus Christus. Die Bibel sagt, Gott hat vielfältig, auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet, vor allem in den Propheten. Aber am Ende dieser Tage hat er zu uns geredet im Sohn Jesus. Jesus ist das letzte Wort Gottes an uns. Das Ebenbild des Vaters, so wie Jesus sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wer Jesus vertraut und sein Leben Jesus anvertraut, der betritt jetzt eine ganz neue Beziehungsebene zu Gott. Eine Beziehung der Liebe und Vertrautheit, der Nähe und Geborgenheit. Für den wird Gott zum Vater. Und was das im Einzelnen bedeutet, habe ich im ersten Teil unseres Themas ausgeführt. Der ist inzwischen dann auch von unserer Internetseite herunterzuladen. Ich habe diese Predigt, nachdem das hier bei uns mit der Aufnahme nicht geklappt hat, einfach in einer anderen Gemeinde nochmal gehalten. Und da hat die Aufnahme geklappt. Also von daher könnt ihr dann den ersten Teil auch bei uns dann von unserer Website gerne wieder runterladen und nachhören. Gott, unser Vater, was das bedeutet, aber lieber Vater sagen zu dürfen, dass dieser König aller Könige, dieser Schöpfer des Universums uns zum Vater werden will. Das ist durch nichts anderes in dieser Welt zu toppen. Und heute möchte ich diese Gedanken weiterführen in diesem zweiten Teil mit diesem ersten Gedanken aus Epheser 1, Vers 3. Gott ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus und unser Vater. Wenn wir über die Vaterschaft Gottes nachdenken, dann stellen wir fest, zuallererst ist Gott der Vater Jesu Christi. Damit geht's los. Diese Formulierung, der Vater Jesu Christi, finden wir immer und immer wieder im Neuen Testament. Epheser 1, Vers 3 haben wir gehört, da schreibt Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In Kolosser 1, Vers 3, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt könnte ich noch etliche weitere Stellen zitieren. Das ist eine ganz gängige Formulierung im Neuen Testament. Das Neue Testament spricht eben nicht einfach nur so von Gott. Das Neue Testament spricht von Gott ganz bewusst als dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Durch diesen Zusatz wird konkretisiert, von welchem Gott wir hier eigentlich reden, an welchen Gott wir glauben. Im religiösen Mischmasch unserer Tage wird ja immer so getan, als würden alle Religionen an denselben Gott glauben. Aber durch den Zusatz Vater unseres Herrn Jesus Christus wird unmissverständlich ausgesagt, von welchem Gott wir als Christen reden, an welchen Gott wir als Christen glauben. An den Vater unseres Herrn Jesus Christus, an keinen sonst. Und wie eng die Beziehung zu Jesus als unserem persönlichen Herrn und Gott mit der Beziehung zu Gott als unserem Vater verknüpft ist, das sehen wir beim Apostel Paulus in fast all seinen Briefen. Apostel Paulus hat ja 13 Briefe geschrieben, beziehungsweise im Neuen Testament sind uns 13 seiner Briefe erhalten geblieben, überliefert worden und hier so auch zum Wort Gottes an uns geworden. Und in fast allen seinen Briefen finden wir folgende Formulierung. Ich lese das mal aus Galater 1, Vers 3 statt ganz vieler. Gnade euch und Friede. Okay, das brauchen wir. Wir brauchen Gnade, immer und immer wieder Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Oft auch mit dem Zusatz unserem Herrn. Das heißt, für Paulus steht das immer in einem Atemzug. Auf einer Ebene ist das immer verknüpft miteinander. Gott, unser Vater und der Herr Jesus Christus. Ich erlebe manchmal auch im Gebet, dass einige sagen, ja, zu wem soll ich jetzt beten? Zu Gott oder zu Jesus? Das ist völlig unproblematisch. Jesus sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Ja, du kannst mehrere E-Mail-Adressen haben und dann kannst du das umleiten, dass sie immer alle, die kommen alle bei dir an. Und so ist es hier im Gebet auch. Wir können zu Gott als unserem Vater beten, wir können zu Jesus Christus als unserem Herrn beten. Immer wird das im Neuen Testament miteinander verknüpft. Und aus diesem Sprachgebrauch des Apostels Paulus in all seinen 13 Briefen, aus dieser Art und Weise, wie Paulus von Gott spricht und wie er Gott anspricht, wird deutlich, für uns ist Gott nicht einfach nur Gott, der Schöpfer, der Allmächtige, sondern er ist Gott, unser Vater. Das ist ein Riesenvorrecht und das macht einen Riesenunterschied. Und Jesus ist für uns nicht einfach nur Jesus, der Mensch, der Religionsstifter, der Kumpel, sondern er ist der Herr, unser Herr. Und die Vaterschaft Gottes wird immer mit der Herrschaft Jesu verknüpft. Gott ist also nicht per se einfach so unser Vater, sondern er wird uns nur da zum Vater, wo Jesus unser Herr geworden ist. Deshalb sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Zu Gott als unserem Schöpfer und unserem Richter, da kommen wir einfach so. Und das wird vielen Menschen einmal gar nicht recht sein, dass das einfach so geht. Aber zu Gott als unserem Vater kommen wir nur durch Jesus Christus. Und deshalb wollen wir jetzt über unsere Beziehung zu Jesus als dem Herrn unseres Lebens nachdenken, weil das der Schlüssel für alles andere, auch für diese Vaterbeziehung zu Gott ist. Im Johannesevangelium wird uns berichtet, wie Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern erscheint. Doch einer fehlt, Thomas. Als die Jünger ihm von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen erzählen, glaubt Thomas ihnen nicht. Wir lesen in Johannes 20, Vers 25, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite, wo er hineingestochen worden ist, wenn ich das nicht tun kann, so werde ich nicht glauben. Mit diesem Satz ist Thomas als der große Zweifler unter den Jüngern in die Geschichte der Christenheit eingegangen. Der Zweifel ist also keine Errungenschaft der Aufklärung unseres weiterentwickelten Geistes, weil wir einfach heute so viel klüger sind als die Generation vor uns. Nein, der Zweifel ist keine Errungenschaft der Aufklärung. Der Zweifel ist so alt wie die Menschheit selbst. Seit dem Tag, an dem der Satan dem ersten Menschenpaar den Satz ins Herz pflanzte, sollte Gott gesagt haben. Dieser Zweifel an Gott, an seinem Wort, begleitet die Menschheit von Anfang an. Und dieser Zweifel, den formuliert der Thomas ganz realistisch, ganz klar. Dem macht das gar nichts aus, dass die 11 anderen Jünger und alle anderen sagen, oh, Jesus erlebt und so. Er sagt, nee, ist mir alles wurscht, wer weiß, was da bei euch passiert ist. Gruppendynamische Prozesse, Autosuggestion, Wunschdenken, keine Ahnung. Das sind doch keine skeptischen Wissensansätze, die wir erst heute haben. Die waren damals auch da und Thomas hat die ganz klar formuliert. Alles Quatsch, wenn ich das nicht so wirklich vor mir sehe und anfassen kann, dann denke ich, ihr spinnt und seid euren Träumen und Illusionen und Wahnvorstellungen erlegen. Doch 8 Tage später erscheint der Auferstandene auch dem Thomas. Und Thomas ist überwältigt von der Wirklichkeit des Auferstandenen. Also doch kein Wunschdenken, keine Autosuggestion, kein Produkt religiöser Fantasie. Die Realität des Auferstandenen ist so konkret, dass er sogar in die Wundmale Jesu fassen könnte, ob er das gar nicht mehr will. Das ist gar nicht mehr nötig. Wenn Jesus sich einem Menschen offenbart, wenn ein Mensch Jesus begegnet, dann braucht es keine Beweise mehr. In dem Moment wissen wir, wenn Jesus vor mir steht, zu mir redet, sich mir offenbart, da brauche ich keine Beweisführung mehr, das ist klar. Wenn der Lothar vor mir steht und mir die Hand gibt und mit mir redet, dann erwarte ich von ihm keine Geburtsurkunde und keine wissenschaftliche Beweisführung, dass er da ist. Es ist klar, dass er da ist, da ist nichts mehr zu bezweifeln. Und wenn Jesus uns begegnet, und hier sind viele unter uns, denen ist er begegnet, dann braucht es keine Beweisführung mehr. Dann ist das so klar wie irgendetwas, wenn er sich uns offenbart, uns begegnet. Dann braucht es keine Beweise mehr. Und so hören wir ausgerechnet aus dem Mund des größten Zweiflers unter den Jüngern das größte Bekenntnis zu Jesus, das ein Mensch überhaupt aussprechen kann. Johannes 20, 28. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. In diesem Bekenntnis steckt alles drin, was ein Mensch zum Leben und zum Sterben braucht. Thomas erkennt schlagartig im Bruchteil einer Sekunde: Jesus ist Gott. Als vor aller Schöpfung und vor aller Zeit gezeugter Sohn Gottes ist Jesus Gott. Und damit ist Jesus auch der Herr. Der Herr über Leben und Tod. Der Herr über die Geschichte. Der Herr aller Herren. Wie großartig, das brauchen wir doch heute, wenn wir jeden Tag die Nachrichten hören und sehen, oder? Steinmeier hat gesagt, diese Welt ist aus den Fugen geraten. Und unsere Verteidigungsministerin von der Leyen sagt, das ist völlig neu, diese Parallelität der Krisen auf der Welt. Das gab es noch nicht. Ja, das wissen wir von der Schrift her. Das hat Jesus alles vorhergesagt, dass es so kommen wird. Dass das die Geburtswehen des kommenden Reiches sind. Dass sich damit sein Kommen ankündigt. Und darum sind wir dankbar, wenn wir die Nachrichten hören und wenn uns all diese schockierenden Meldungen erreichen und wenn wir sehen, wie diese Welt immer weiter dem Untergang zutaumelt. Jesus ist der Herr über Leben und Tod, der Herr über die Geschichte, der Herr aller Herren. Und damit steht Thomas und damit stehen auch wir alle vor der Frage, wie wir uns ganz persönlich zu diesem Herrn stellen. Thomas beantwortet das im Bruchteil einer Sekunde. Für sich persönlich bekennt er: Mein Herr und mein Gott. Jesus ist Herr und ist Gott. Aber ob er auch dein Herr und dein Gott ist, diese Entscheidung überlässt er dir. Thomas trifft diese Entscheidung für sich im Bruchteil einer Sekunde in dem Moment, als Jesus sich ihm offenbart. Es ist ein Geheimnis um diese Momente, wenn Jesus sich einem Menschen offenbart. Das passiert nicht 24 Mal am Tag. Das sind kostbare Momente. Und in diesen Momenten, wenn Jesus sich uns offenbart, uns anspricht, in dem Moment, wo die Tür aufgeht, von ihm her aufgemacht ist, müssen wir durch. Die Tür ist nicht immer einfach nur offen. Da können wir nicht einfach so reingehen, wie wir gerade wollen. Wir leben vom Offenbarungshandeln unseres Herrn. Und wenn der die Tür aufmacht, dann aber nichts wie durch. Du weißt nicht, wie lange die Tür offen ist. Wenn Jesus sich dir offenbart, dann mach aus dem wissenschaftlichen und philosophischen Zweifel keine Selbstinszenierung deines Lebens, sondern sprich dem Zweifler Thomas dieses Bekenntnis zu Jesus nach. Mein Herr und mein Gott. Dieses Bekenntnis hat natürlich Folgen. Nicht mehr du selbst, sondern Jesus Christus ist jetzt der Herr deines Lebens. Das ist kein Brexit, sondern ein Ego-Exit. Der Ausstieg aus der Herrschaft deines Egos über dein Leben. Und unser Ego möchte das nicht akzeptieren und verhandelt bis an unser Lebensende über die Kompetenzen, die es gern behalten möchte. Also gegen das Verhandlungsgeschick und die Verhandlungshartnäckigkeit unseres Egos werden die Verhandlungen mit Großbritannien über den Brexit ein Kinderspiel werden, obwohl sie kein Kinderspiel sein werden. Aber dieses Ego, unser Ich, das will einfach keine Kompetenzen ausgeben. Möchte es nicht. Das möchte den Zugang zu unserem Markt behalten, zu unserem Leben. Freien Zugang. Herrschaft. Und deshalb müssen wir uns immer wieder an vielen Wegkreuzungen und Weichenstellungen unseres Lebens neu klar machen, was es gerade jetzt, in diesem Moment, an dieser Weichenstellung, bei dieser Entscheidung unseres Lebens konkret bedeutet, dass nicht mehr wir selbst, sondern Jesus Christus der Herr unseres Lebens ist. In dem Augenblick, wo Jesus sich als Auferstandener dem fanatischen Christenverfolger Saulus offenbart, da hat dieser nur zwei Fragen. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2, 8 und 10. Wer bist du, Herr? Was soll ich tun, Herr? Wer bist du, Herr? Das ist die Frage nach dem Wesen unseres Herrn. Wir wollen ihn immer tiefer und besser kennenlernen. Wir wollen in einer echten Beziehung zu ihm leben, mit ihm reden, auf ihn hören. Wir interessieren uns für sein Wesen, seine Gedanken, seine Pläne und seine Ziele. Tun wir das? Interessiert uns Gott? Interessiert uns, wie Gott ist? Interessiert uns, was Gott eigentlich an Gedanken und Plänen und Zielen hat? Oder interessiert uns eigentlich nur, was mit uns ist? Interessieren wir uns für Gott, für seine Gedanken, Pläne, sein Wesen? Das merkt ihr daran, wenn ihr eine Predigt hört oder in der Bibel lest. Und ihr kommt an Passagen, die einfach was über Gott sagen. Wie er ist, was er vorhat, was er macht. Ob ihr dann rasch rüberlest, weil euch erst wieder interessiert, wenn die Passagen kommen, wo es so persönliche Streicheleinheiten für euch gibt. Daran merkt ihr es. Oder ob ihr stehen bleiben könnt an den Stellen und sagen könnt, wow, was für ein Gott, was für Pläne, was für Ziele, was für große, herrliche Liebesgedanken hast du. Da merkt ihr, wie ihr gepeilt seid innerlich. Wer bist du, Herr? Oder geht es nur um, wer bin ich, Herr? Die zweite Frage, was soll ich tun, Herr? Das ist die Frage nach dem Willen unseres Herrn. Nicht er hat unserem Willen zu dienen, sondern wir dem Seinigen. Er hat einen Plan, ein Ziel, eine Aufgabe für unser Leben, für dein Leben. Es heißt nicht länger, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Die Bestimmung unseres Lebens liegt darin, das zu tun, was Gott will, in jedem Bereich und zu jeder Zeit unseres Lebens. Wer bist du, Herr? Was soll ich tun, Herr? Das sind die beiden Fragen, mit denen Paulus in seine Beziehung mit Jesus startet. Und auf diesen beiden Fragen Auf den Linien dieser beiden Fragen hat sich sein ganzes Leben von da an bewegt, eigentlich nur als Variationen dieses Grundthemas. Seht, ein Zug fährt auf zwei Gleisen. Und diese beiden Fragen sind die beiden Gleise, auf denen sich der Lebenszug des Apostels Paulus von diesem Moment an weiter bewegt hat. Wer bist du, Herr? Was soll ich tun, Herr? Das waren die beiden Gleise, auf denen Paulus von da an mit dem Zug seines Lebens gefahren ist. Und solange diese beiden Fragen auch die Grundfragen unseres Lebens bleiben, wird unser Lebenszug in der Spur bleiben. Darum geht's doch. Wir wollen doch keine Entgleisung unseres Lebens. Wir wollen doch kein Zugunglück erleben. Und dazu müssen wir in der Spur bleiben. Und in der Spur bleiben wir, wenn diese beiden Fragen, wer bist du, Herr? Was soll ich tun, Herr? Wenn das die alles bestimmenden Grundfragen unseres Lebens bleiben. Wo nicht, wird der Zug unseres Lebens entgleisen, früher oder später, das ist sicher. Ein Leben unter der Herrschaft Jesu hat also ganz konkrete Auswirkungen auf mein Leben. Jesus sagt es einmal sehr deutlich in Lukas 6, Vers 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Herr, Herr. Gerade diese Doppelung macht deutlich, wie leichtfertig wir schnell ihn als Herrn ansprechen. Der sagt, das ist schön, ja, ich bin der Herr und ich will dein Herr sein. Aber wenn du mich deinen Herrn nennst, dann musst du auch tun, was ich sage. Denn Herr heißt Herrscher. Herr heißt der, der das Sagen hat, der das Recht hat, die Verfügungsgewalt. Und deshalb ist es ein Widerspruch in sich, Herr, Herr zu sagen, aber nicht zu tun, was dieser Herr sagt. Die Liebe zu Jesus ist eben weit mehr und weit konkreter als nur ein Gefühl. Jesus sagt es in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, dann wird es in eurem Herzen brummen und summen. Ihr werdet singen und schweben. Gibt's auch, so wie es Verliebtsein in menschlicher Hinsicht auch gibt. Aber Jesus macht das viel konkreter. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ups, das war nicht die Art Liebe, auf die ich gerade gepolt war. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und in Johannes 15, Vers 10 nochmal, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Jesus verknüpft hier die Liebe zu sich und ein Leben in der Liebe mit dem Halten seiner Gebote. Die Gebote Gottes können und dürfen also niemals gegen die Liebe ausgespielt werden. Schon gar nicht gegen das, was wir als Menschen oft unter Liebe verstehen. Die Gebote Gottes konkretisieren, was Liebe aus der Sicht Gottes im konkreten Fall bedeutet. Liebe ist eben viel mehr als nur ein Gefühl. Und deshalb wird die Liebe zu Jesus vor allem in den Gehorsamssituationen unseres Lebens echt und konkret. Das hat Jesus uns selbst vorgelebt. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Da habe ich mir daneben geschrieben, das ist wahre Ernährungsberatung. Ja. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Es zur täglichen Speise werden zu lassen, den Willen unseres Herrn zu tun und sein Werk, Das heißt, das, was Gott für unser Leben, für dein Leben ganz konkret vorgesehen hat, als dein Werk, die Bestimmung deines Lebens, der Plan für dein Leben, die Aufgabe für dein Leben, die ganz spezielle Berufung, die nur du hast und in dieser Weise keiner sonst, sein Werk zu vollbringen. Und Jesus hat uns den Gehorsam zum Vater auch in der tiefsten Tiefe vorgelebt. Wir lesen das in Markus 14, 34 bis 36, diese Szene im Garten Gethsemane, kurz bevor er festgenommen, gegeißelt und gekreuzigt wird. Da spricht er im Garten Gethsemane zu seinen Jüngern: Meine Seele ist sehr betrübt. Das habe ich mir gleich unterstrichen. Da bin ich gleich hängen geblieben. Ich dachte, wow, dann ist Jesus gar nicht dieser Superheld, der den Gehorsam gegen Gott mal einfach so vollzieht, dem das alles überhaupt nichts ausmacht. Denn er weiß ja, was richtig ist, er kennt das Ziel und er weiß um die Größe Gottes und dass alles in Gottes Hand liegt. Und da kann er jubelnd und siegend auch übers Kreuz hinwegziehen. Nein, nein. Jesus sagt, meine Seele ist sehr betrübt. Leute, wenn wir in Anfechtung und Leiden sind, dann darf unsere Seele auch betrübt sein. Das ist kein Zeichen dafür, dass wir so einen schwachen, kleinen Glauben haben. Das gehört dazu, dass unsere Seele in den Anfechtungs- und Notsituationen unseres Lebens betrübt ist, betrübt sein darf, und das dürfen wir sogar den anderen sagen. Jesus sagt das seinen Jüngern. Er verbirgt es nicht, so nach dem Motto, nur keine Schwäche zeigen. Immer nach außen der strahlende Glaubensheld, wie wir das oft so gerne machen. Ja? Nein, meine Seele ist sehr betrübt. Das war die Situation unseres Herrn, der die Wege und Ziele Gottes und die Nähe seines Vaters gesehen hat, wie niemand sonst. Und trotzdem, in dieser Anfechtung des Kreuzes, das so empfindet. Meine Seele ist sehr betrübt. Das gehört dazu. Bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Auch wieder erstaunlich. Jesus ist es wichtig, dass er seine Jünger dabei hat. Das sind nicht alle elf, die da sind. Das ist nur eine kleine Truppe. Nur eine wenige, die er sich dazu mitnimmt. Aber die sind ihm wichtig. Er sagt nicht, damit komme ich alleine klar, das mache ich alleine mit Gott und mit mir aus. Sogar unserem Herrn war es wichtig, in diesem Moment einige seiner vertrautesten Jünger mitzunehmen, in diesem Moment. Und ihnen zu sagen, bleibt hier und wacht. Das ist das, was auch wir sagen, wenn wir, gerade jetzt haben wir es hier so häufig, in Krankheitsnöten, in Operationen gehen oder lieben Ehepartner verloren haben, dass wir dann sagen, ja, bete für mich. Bleib bei mir und bete für mich. Sei an meiner Seite im Gebet vor dem Herrn. Tritt für mich ein. Ja, das dürfen wir tun füreinander. Das hat sogar Jesus an dieser Stelle gewollt. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete. Jetzt steht er ganz allein vor seinem Vater. Diesen letzten Weg, den müssen wir ganz alleine machen. Im Gebet zu unserem Gott und Vater. Da kann uns keiner mehr begleiten. Der betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, Abba, Vater. Alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Er spricht seinen himmlischen Vater mit dieser zärtlichen Koseform im Aramäischen, aber, lieber Vater, Papa, so spricht er ihn in diesem Moment an. Aber, Vater, genau das, wovon die Bibel sagt, dass wir jetzt, da wir den Geist seines Sohnes in uns haben, als Kinder Gottes, jetzt auch sagen dürfen, zu Gott, aber, lieber Vater, das alles macht Jesus uns hier schon vor. So vertraut, so nah, aber, lieber Vater, Papa. Alles ist dir möglich. Jawohl, alles ist ihm möglich. Er macht Schnipp und die Krankheit ist weg, das Problem ist weg und alles ist gut. Alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, diesen Kelch des Leidens, des Kreuzes, der vor ihm steht. Er bittet ganz konkret seinen Vater. Und jetzt kommt das Große. Er bittet ganz konkret und ordnet sich doch zugleich dem Willen seines Vaters unter. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und dass wir das in unserem Leben hinbekommen, so vertrauensvoll zu Gott als unserem Vater zu kommen, so konkret mit ihm zu reden, das, was uns auf dem Herzen liegt und was wir uns wünschen würden. Und uns trotzdem so seinem Willen, seiner Weisheit, seiner Liebe unterzuordnen. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Was wir hier von Gethsemane lesen, ist vielleicht der intimste und tiefste Einblick in das Herz Jesu und seine Beziehung zum Vater, den uns die Bibel gewährt. Wir dürfen unseren lieben Vater im Himmel um alles bitten, ihm alles sagen, alles von ihm erwarten und doch zugleich uns seinem Willen, seiner Liebe und seiner Weisheit so unterordnen, wie Jesus es hier tut. Auch wenn es das Kreuz bedeutet, auch wenn es durchs Sterben geht, er ist der Herr. Er darf mit uns tun, was er will. Wir gehören dem Herrn mit allem, was wir sind und haben. Er hat alles Recht und die volle Verfügungsgewalt über unser Leben. Ich war mit einem Bruder und wir hatten beide schwierige körperliche Problematik. Und dann haben wir zusammen gebetet und ihm gesagt, du bist der Herr. Du hast das Recht, mit uns zu machen, was du willst. Du hast das volle Verfügungsrecht über unser Leben. Du bist der Herr. Das ist ganz was anderes als diese heute so oberflächliche christliche Haltung, die verbreitet wird. Hast du ein Problem, geh zu Jesus und alles weg. Musst nur richtig glauben, musst nur richtig beten und dann hier die Hand auf und da Hand auf und alles gut. Das ist einfach nicht wahr. Natürlich gibt es das auch. Ja, na ein Glück, dass es das auch gibt. Aber das ist nicht die Regel. Das ist nicht der Anspruch, mit dem wir an Gott rangehen können. Wenn doch, führt diese falsche Theologie zu ganz tiefen Enttäuschungen, Frustrationen in unserem Glauben, bis hin dazu, dass Menschen vom Glauben wieder abfallen, weil Gott in diesen Situationen nicht das tut, was sie wollen. Ja, das ist das Problem. Gott tut nicht immer, was wir wollen. Und das ist gut so. Er ist der Herr. Er weiß es besser. Und das alles lebt Jesus uns hier vor. Gerade in seinem Gehorsam liegt auch der Schlüssel zu seiner Erhöhung. Der Apostel Paulus schreibt in Philipper 2, 6 bis 11, obwohl Jesus in der Gestalt Gottes war, also Gott gleich, hielt er es doch nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Sondern er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an. Er ist den Menschen gleich geworden, der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit, Ziel, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, ja was? Dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Herrschaft Jesu beginnt also in seiner Erniedrigung. Weil er die Gottgleichheit nicht festgehalten hat wie ein Raub. Deshalb kann Gott die Herrschaft über alles und jeden in seine Hände legen. Aber diese Hände müssen erst leer sein. Das ist wie in unserem Leben auch. Unser Leben läuft auf derselben geistlichen Spur. Solange wir festhalten, sind unsere Hände voll. Und Jesus lässt dieses Großartige, was er hatte, los. Er hält es nicht fest wie ein Raub. Und damit kann Gott die Herrschaft über alles und jeden in seine Hände legen. Weil er sich selbst erniedrigt hat, kann Gott ihn erhöhen. Weil er gehorsam gelernt hat, kann er auch herrschen. Der Hebräerbrief schreibt, dass Jesus an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Das hat mich schon immer verwundert. Hat Jesus das nötig, gehorsam zu lernen? Ja, weil er sich in den konkreten Situationen jetzt beweisen muss. Am Kreuz, am Leid, am Sterben. Deshalb hat er es gelernt, in diesen Situationen dem Vater zu gehorchen. Durch Leiden. Das ist auch unser Weg, weil an dem, was er litt, er den Gehorsam lernt. Und warum? Damit er, schreibt auch der Hebräerbrief, damit er ein barmherziger hoher Priester für uns sein kann. Weil er in allem genauso versucht worden ist wie wir, nur dass er dabei nicht gesündigt hat. Das heißt, diese Erfahrung bewirkt auch diese unglaubliche Barmherzigkeit. Und darum können wir wissen, wenn wir zu ihm kommen, ja, er weiß, er versteht, er kennt. Weil er den Gehorsam gelernt hat, kann er auch herrschen. Und auf denselben geistlichen Linien führt der Herr jetzt auch uns. Das ist wichtig. Auch für uns führt der Weg zur Krone über das Kreuz. Unser persönliches Kreuz. Auch wir müssen erst den Gehorsam und die Unterordnung unter den Willen Gottes lernen, bevor wir mit dem Christus herrschen können. Denn die Herrschaft Jesu ist eben keine Willkürherrschaft, sondern eine Herrschaft der Liebe und der Wahrheit. Und deshalb hat Gott vor die Herrschaft den Gehorsam gesetzt. Auf diesem tiefen Weg des Gehorsams führt Gott die Herrschaft Jesu am Ende, aber auf die höchste Höhe, bis dahin, dass jede Zunge ihn als Herrn bekennen wird. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Vers 3, niemand kann sagen, Herr ist Jesus, außer im Heiligen Geist. Dieses Bekenntnis, Herr ist Jesus, griechisch Kyrios Jesus, ist das Urbekenntnis der Christen seit jeher. Es ist von so zentraler Bedeutung, dass Paulus sagt, dieses Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn kann in Wahrhaftigkeit als echtes Bekenntnis, nicht nachgeplappertes, als echtes Bekenntnis kann das ein Mensch nur aussprechen, wenn der Heilige Geist das in ihm offenbart und bewirkt. Also wenn du sagen kannst, aus echtem Herzen, Herr ist Jesus, mein Herr ist Jesus, dann kannst du immer wissen, das ist schon das Wirken und Offenbarungshandeln des Heiligen Geistes in dir. Genau da ist er in dir schon längst am Wirken. Und genau auf dieses Bekenntnis, Herr ist Jesus, läuft alle Heilsgeschichte Gottes hinaus. Das, was wir heute persönlich jeder für uns bekennen dürfen, Herr ist Jesus, was das Urbekenntnis der Christenheit von Anfang an war, Herr ist Jesus. Auf dieses Bekenntnis läuft alle Heilsgeschichte, alles Heilshandeln Gottes hinaus. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und wenn dieses Bekenntnis wahrhaftig eben nur im Heiligen Geist ausgesprochen werden kann, dann ist damit auch klar, dass es sich bei diesem Bekenntnis jeder Zunge im letzten Horizont der Heilsgeschichte Gottes nicht um ein abgezwungenes, rein äußeres Bekenntnis handelt, sondern um ein vom Heiligen Geist innerlich gewirktes, echtes Bekenntnis. Deshalb wird an dieser Stelle in Philipper 2, Vers 11 im griechischen Grundtext für Bekennen auch das Wort ex homologeo gebraucht. Dieses Wort wird im Neuen Testament ausnahmslos, jede einzelne Stelle durchgegangen, ausnahmslos, positiv, im Sinne eines freien und freudigen Sündenbekenntnisses, ja sogar im Sinne von Preisen, preisend bekennen gebraucht. Wenn Jesus sagt, ich preise dich, Vater, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und Unmündigen geoffenbart hast, dann steht hier ex homologeo für preisen. Ich preise dich. Also nur damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was eigentlich die Stoßrichtung, die Dimension dieses Wortes ist. Da geht es nicht um, Herr, ich will das Christus. Sag's lauter, Stiefel nochmal in den Nacken, Schwert an den Hals, lauter, Herr, ich will das. Nein, wie könnte das auch zur Ehre Gottes des Vaters sein? Die Bibel sagt, niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Und ich glaube, dass das heute gilt und dass das für jeden gilt, der dieses Bekenntnis zu Jesus ablegt, dass es nur durch den Heiligen Geist gewirkt werden kann. Alles andere wäre ja auch niemals zur Ehre Gottes des Vaters. Also es bleibt dabei, niemand kann sagen, Herr ist Jesus, außer im Heiligen Geist. Herr ist Jesus. Auf dieses Bekenntnis jeder Zunge läuft die ganze Heilsgeschichte einmal hinaus. Was für ein Zeugnis wird das sein? Stellt euch das vor. Stellt euch Menschen vor, konkret. Im politischen Leben oder auch in eurer Verwandtschaft, Bekanntschaft, Familie. Wie sie dieses Bekenntnis sprechen werden. Das sagt die Bibel. Jede Zunge. Herr ist Jesus. Und wir dürfen das heute schon bekennen. Das ist unser Vorrecht. Überleg dir, wenn du bekennst, Herr ist Jesus, dann sprichst du das aus, was einmal durch alle Räume und alle Zeiten der Schöpfung Gottes als großes, freudiges Bekenntnis gehen wird. Tatsächlich, Herr ist Jesus. Und wir dürfen das heute schon bekennen. Herr ist Jesus. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade, so einen Herrn zu haben. Aber es ist eben auch die Verpflichtung, die Herrschaft Jesu nicht nur mit den Lippen zu bekennen, sondern auch mit dem Leben zu bezeugen. Dass auch unser Leben das bekennt. Herr ist Jesus. Das schenke uns Gott. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Wir loben dich und rühmen dich als den Herrn aller Herren, den König aller Könige. Und wir danken dir vor allem dafür, dass du jetzt schon unser Herr sein willst und bist. Danke. Du bist der Herr unseres Lebens und wir wollen das bekennen, Herr. Heute Morgen ganz neu. Ja, sei du der Herr unseres Lebens. Du hast das volle Recht, die volle Verfügungsgewalt über unser Leben. Dir wollen wir es geben, denn dir gebührt's, du machst es gut. Und Vater, wir danken dir, dass wir zu dir jederzeit kommen können, als unserem lieben Vater, und alles sagen können, was uns auf dem Herzen liegt. Dass wir uns dir anvertrauen dürfen und immer wieder neu uns dir anbefehlen, Herr, dein Wille geschehe. Denn dein Wille ist gut, dein Wille ist weise und dein Wille kommt immer aus deiner Liebe. Und darum ist es immer das Beste für uns, wenn dein Wille geschieht. Danke, wir beten dich an. Amen.